ARD. SWR Kultur. Forum.
Migrationsquote in der Schule. Lösungsansatz oder Ablenkungsmanöver? Am Mikrofon ist Doris Maul. Vor allem in Großstädten gibt es mittlerweile Schulklassen, in denen die Mehrzahl der Kinder einen Migrationshintergrund hat. Die unterschiedlichen Sprachniveaus in diesen Klassen sorgen teilweise für Frust bei Lehrern, Schülern und bei Eltern. Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU hat jetzt kürzlich in einem Interview gesagt, sie halte eine Obergrenze für Kinder mit Einwanderungsgeschichte für, Zitat, ein denkbares Modell. Kann eine solche Migrationsquote das Lernen fördern? Welche Folgen hätte sie für Kinder, die die Schule wechseln müssten? Und welche alternativen Lösungen gibt es, um besseren Unterricht für alle zu ermöglichen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur mit der Bildungsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit Heike Schmoll, mit Monika Stein, der Landesvorsitzenden der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, und mit dem Bildungsforscher Dr. Andreas Schleicher. Er ist Direktor für Bildung und Kompetenzen bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herr Schleicher, Obergrenzen gibt es ursprünglich bei Feinstaubbelastungen, bei Preisen oder eben bei Flüchtlingszahlen. Wir erinnern uns an die Obergrenzendebatte, die Ex-Innenminister Horst Seehofer von der CSU angestoßen hat. Ist ein derart negativ besetzter Begriff geeignet, wenn es eigentlich um was Positives, nämlich um mögliche Fortschritte in der Bildungspolitik geht?
Ja, zunächst einmal ist ja klar, dass die Belastung der Schulen auch von der Konzentration der Schüler mit Migrationshintergrund abhängt. Und also je gleichmäßiger man diese Schüler verteilen kann, umso mehr wird auch die Belastung im Grunde dann gleichmäßig verteilt. Ob das jetzt durch eine Obergrenze passiert oder durch andere Mechanismen, also die Idee dahinter, glaube ich, ist schon sehr sinnvoll.
Frau Stein, Sie sind gegen solche Obergrenzen, damit also auch gegen eine Migrantenquote in Schulklassen. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?
Das eine ist, dass wir klar sagen können, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht alle diejenigen sind, die Schwierigkeiten haben, mitzukommen im Unterricht oder die Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen, sondern dass es vielfältige Faktoren sind, die Kindern den Unterricht erschweren. Zum Beispiel ist auch Armut einer der Gründe. Wir sehen auch, dass Kinder aus bildungsfernen Familien, wo einfach wenig Bildungsaffinität zu Hause besteht, auch größere Schwierigkeiten haben, im Unterricht zu folgen. Und das andere ist, es würde auch Kinder stigmatisieren, wenn es heißt, es darf bloß eine bestimmte Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund in Klassen sein. Kinder dürfen in den Klassen sein, wo sie wohnen, und die Kommunen sind dazu aufgerufen, dass sie dafür sorgen, dass ihre Wohnquartiere durchmischt werden. Das ist eine Aufgabe, die die Kommunen erledigen müssen.
Frau Schmoll, als Bildungsjournalistin beobachten und kommentieren Sie die Debatte über eine Migrationsquote in Klassenzimmern angesichts von Migrantenanteilen von bis zu 90% in Großstädten wie Berlin oder München. Ist der Vorschlag der Bundesbildungsministerin für Sie plausibel oder verbuchen Sie ihn unter der Rubrik Populismus?
Also plausibel ist es schon, aber eben nur theoretisch. Sie hat ja auch nur von einem denkbaren Modell gesprochen und nicht von einem praktikablen. Wenn man sich anschaut, dass Deutschland auf Platz 2 der Einwanderungsländer inzwischen steht und unter den unter 5-Jährigen schon 43% einen Migrationshintergrund haben, dann ist eine Obergrenze von 30% oder 40% sowieso schon illusorisch. Die haben wir längst in dieser Alterskohorte.
Also Sie haben jetzt selber auch den Begriff Migrationshintergrund verwendet. Ich hatte ihn auch in meiner Anmoderation. Und ich würde vorschlagen, bevor wir auf die Praxis schauen und uns angucken, wie es sich tatsächlich auswirkt, wenn in einer Klasse die Schüler und Schülerinnen, sagen wir mal, zu 50% oder mehr unterschiedliche nationale Herkünfte haben, lassen Sie uns kurz auf diesen Begriff Migrationshintergrund kommen. Was bedeutet Migrationshintergrund?
Also der Begriff suggeriert eine größere Einheitlichkeit dieser Gruppe, als es sie wirklich gibt. Das heißt, es gab eine Migrationsgeschichte. Das kann aber auch schon eine Migrationsgeschichte der Eltern oder Großeltern sein, zum Beispiel bei der dritten oder vierten Generation von solchen Kindern, die hier wohnen. Das heißt, die sind längst hier geboren, die sind in deutschen Kindergärten gewesen etc. Und die Migrantengruppe selbst, das ist eines der Probleme in der Gegenwart, ist ungeheuer divers, so divers divers, wie sie noch nie war. Ich nenne nur ein Beispiel, die Syrer haben ungefähr 8 Sprachen und 7 Religionen. Also dieser Begriff ist problematisch, aber er dient in der öffentlichen Kommunikation dazu, einen bestimmten Sachverhalt zu beschreiben.
Also Kritiker monieren ja auch, dass diesem Begriff ein biologistisches Kulturverständnis zugrunde liege. Da würde eine implizite Grenze gezogen zwischen einem Normalzustand und einem anderen. Was sagen Sie zu dieser Kritik, Herr Schleicher?
Ja, zunächst einmal kommen da viele Faktoren zusammen. Das ist also das Herkunftsland, das ist die Sprache, Wohlstand spielt dort eine Rolle. Aber man kann insgesamt sagen, dass Schüler mit Migrationshintergrund halt in Deutschland, gerade in Deutschland, einen großen Leistungsnachteil haben. Und die Sprache spielt hier die besondere Rolle. Es ist im Grunde der Sprachhintergrund, der das dann schwer macht, in den Schulen mit hohem Migrationshintergrund zurechtzukommen. Und wenn man das Problem angehen kann, entweder indem man die Belastung gleichmäßiger verteilt oder durch frühe Sprachförderung, da kommen dann andere Faktoren hinzu, verpflichtendes Kindergarten, ja und so weiter. Ich denke, was immer man tun kann, um diesen Nachteil auszugleichen. Es geht gar nicht so sehr primär um das Herkunftsland. Es geht wirklich um das Zusammenspiel von Faktoren, die bei Schülern mit Migrationshintergrund ins Gewicht fallen. Es ist ganz klar, es gibt eine sehr hohe Variabilität. Aber insgesamt kann man sagen, der Leistungsnachteil, der ist in den internationalen Vergleichsstudien hoch und in Deutschland besonders hoch.
Frau Stein, der Herr Schleicher hat jetzt gerade die Belastung angesprochen und dass es darum ginge, Belastung gleichmäßiger zu verteilen mit dieser Migrationsquote oder Migrantenquote. Also ich habe in den vergangenen Tagen in Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich einige Berichte von Lehrerinnen und Lehrern in Regionalzeitungen gelesen, die klagen, die Zuwanderung der letzten Jahre habe definitiv zu einer Überlastung geführt. Sie sind aber dennoch als Vertreterin der Lehrer und Lehrerinnen in Ihrer Funktion als GEW-Landesvorsitzende gegen die Migrationsquote. Was hören Sie denn von Kollegen und Kolleginnen aus Baden-Württemberg? Also das ist ja ein Bundesland, wo es mit Städten wie Mannheim, Ludwigshafen oder auch Stuttgart durchaus Schulen und Klassen mit einem sehr hohen Migrantenanteil gibt.
Es gibt diese Klassen und natürlich ist auch die Zahl gerade durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nochmal massiv angestiegen in den letzten Jahren. Klar ist, dass je nachdem, wie die Klassen zusammengesetzt sind und klar ist auch, dass je nachdem, wie die Deutschkenntnisse der Kinder sind, die Belastungen auch verschieden sind. Ich finde, dass Baden-Württemberg gerade einen richtigen Weg einschlägt, weil es in frühe Sprachförderung einsteigt und da auch investiert. Dass klar ist, dass im letzten Kindergartenjahr Sprachförderung stattfindet für die Kinder, die übrigens nicht nur alle mit migrantischem Hintergrund, sondern auch bildungsferne deutsche Familien oder arme deutsche Familien haben Kinder, die einen erhöhten Sprachförderbedarf haben. Und der soll gedeckt werden. Es startet jetzt erstmal mit den ersten Sprachfördergruppen, die für Kinder aus dem letzten Kindergartenjahr zur Verfügung gestellt werden. Und es soll in 3 Jahren verbindlich und flächendeckend eingeführt sein. Gleichzeitig wird auch vermehrt Sprachförderung für die Grundschulen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist der Weg, den wir beschreiten sollten. Nicht zu sagen, eine Gruppe ist ganz besonders problematisch, sondern zu gucken, wie können wir tatsächlich die Kinder, die Unterstützung brauchen, und zwar egal, unabhängig von Pass oder Herkunft, wie können wir die unterstützen? Und ich glaube, da sind wir in Baden-Württemberg tatsächlich in der richtigen Richtung unterwegs.
Also auf die Sprachforderungen wollen wir detaillierter auch noch im weiteren Verlauf der Sendung eingehen. Aber ich möchte zunächst doch noch mal bei den Auswirkungen hoher Migrantenanteile in Schulen bleiben. Herr Schleicher, Sie haben ja jetzt mehrfach betont, dass, wenn die Konzentration von Schülern mit Migrationshintergrund hoch ist, dass sich das negativ auf die Lernleistungen auswirkt. Sie sagen auch, das sei durch Vergleichsstudien eindeutig belegt. Auf welche Studien beziehen Sie sich konkret?
Wir sehen das sehr deutlich in der PISA-Studie. Das ist im Grunde gar nicht der gesamte Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund oder mit halt einer anderen Herkunftssprache, sondern der prozentuale Anteil in der Schule. Das heißt, wenn dieser Anteil 30-40% übersteigt, dann wird das für alle Schüler schwierig, dort ein förderndes Lernklima zu schaffen. Das ist im Grunde die Realität, die sehen Sie aus der PISA-Studie, die sehen Sie aus anderen Leistungsvergleichen. Das ist ein Faktum, damit, das ist eine Belastung, das ist eine Größe, mit der Schulen umgehen müssen. Je mehr man dafür tut, da stimme ich auch voll überein, diese Sprachdefizite abzubauen und ein gutes Deutsch im Grunde als Grundlage zu schaffen, umso mehr hat man dann gewonnen. Das ist völlig klar, aber im Endergebnis sehen wir das sehr klar. Das ist nicht im Grunde der Gesamtanteil von Schülern mit Migrationshintergrund in einem Land, sondern die Konzentration in der Schule. Und die wird natürlich durch das Schulsystem in Deutschland noch einmal verstärkt. Wenn Sie das sehen, im Gymnasium ist der Anteil mit Schülern mit Migrationshintergrund in der Regel sehr gering, in den Hauptschulen ist er sehr hoch. Wenn Sie ins Nachbarland Niederlande schauen, da gibt es einen Algorithmus bei der Schulzuweisung. Da können Eltern sich entscheiden, auf welche Schule sie ihr Kind schicken wollen. Und das wird dann verknüpft mit Kriterien wie Migrationshintergrund, Sprachstand, um dann sicherzustellen, dass irgendwo das ausgeglichen wird. Also es gibt viele Modelle dafür.
Okay, das ist aber ein Modell, was in Deutschland überhaupt nicht funktionieren würde. Also ich erinnere mich nur, als den Eltern die Schulwahl nach der Grundschule eingeschränkt wurde, also sprich welche Schulart, was dann hier von Aufstand war. Ich glaube, man kann Eltern das Recht, die Schule zu wählen, nicht nehmen. Ich sehe in Berlin, was es für Probleme bereitet, wenn Schüler auf eine Sekundarschule wollen. Sie geben dann 3 Prioritäten an. Wenn alle 3 Prioritäten nicht klappen, dann müssen diese Schüler unter Umständen eine Stunde in der gesamten Stadt rumfahren, um von einem Stadtteil, einem sehr weit entfernt gelegenen, in die dann zugewiesene Schule kommen. Ich halte das auch deshalb für problematisch, weil die Schule ja auch sowas wie ein Sozialraum sein soll. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich da im Unterricht sitze, sondern dass ich auch die Umgebung wahrnehme, dass ich da sozusagen einheimisch werde und integriert werde. Und bei solchen Modellen geht das schon deshalb nicht, weil jeder wieder wegfährt, wenn die Schule vorbei ist.
Da stimme ich Ihnen absolut zu und bin auch dankbar, dass Sie das so deutlich benennen, weswegen eben ich vorhin auch gesagt habe, dass ich finde, dass auch die Kommunen einen Anteil haben daran, wie die Durchmischung in Schulen stattfinden kann. Herr Schleicher, Sie haben auch recht, dass auch unser gegliedertes Schulsystem, wo wir in Baden-Württemberg sehr gut dabei sind, leider mit der Gliederung, auch einen großen Anteil daran hat, wie die Zusammensetzung in den Klassen ist. Aber wir dürfen doch nicht zulassen, dass Kinder oder Jugendliche wirklich eine große Hürde aufgebaut bekommen, bevor sie im Unterricht ankommen. Das heißt, dass nämlich natürlich auch einige auf der Strecke verloren gehen werden. Eine Stunde Fahrzeit quer durch Berlin, das ist keine Kleinigkeit, die diese SchülerInnen da hinter sich bringen müssen, bevor sie im Unterricht ankommen.
Aber da sind wir ja jetzt schon bei den praktischen Hürden. Ich möchte doch noch bleiben bei diesen Studienergebnissen, die der Herr Schleicher zitiert hat und da ja hingewiesen hat darauf, wenn ich es richtig gehört habe, wenn der Migrantenanteil einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, ist das problematisch. Wie wird das festgestellt von den Auswirkungen her? Was wird da genau in diesen Studien überprüft?
Ja, also was wir überprüfen, ist der Leistungsstand, was die Schülerleistung sind. Und wir setzen das in dem Verhältnis zum sozialen Hintergrund der Schüler, zum Sprachhintergrund und zum Migrationshintergrund. Und da sieht man sehr klar, wenn sie da bei 15% liegen, hat das keine individuellen Nachteile, auch keine Nachteile für die Schule. Wenn das 30% oder 40% übersteigt, ist im Grunde dieser Nachteil überproportional hoch. Also da sieht man schon, es gibt Schwellenwerte, da kann man sagen, ab dem Grad wird es für die Schulen einfach sehr schwer.
Also das sind 30%, 40%.
Ja.
Und da kommt es aber natürlich auch drauf an, was für Hintergrund die Familien haben. Ich habe in Vorbereitungsklassen unterrichtet, wo zum Teil Gastprofessoren ihre Kinder hingeschickt haben. Mhm. Das waren Vorbereitungsklassen, um Deutsch zu lernen. Das ist eine völlig andere Liga, als wenn ich ein Kind habe, was mehrere Jahre auf der Flucht war, was keine Schule besucht hat im Herkunftsland und am besten auch noch ohne irgendwelche Schreibkenntnisse in der Schule ankommt, egal ob in der Herkunftssprache oder in unserer lateinischen Schrift. Das heißt, dieses nur auf die Migration zu gucken, ist zu einfach. Es kommt wirklich auch sehr auf den Bildungshintergrund und auch auf die finanziellen Hintergründe der Familie an und auf die sonstigen Belastungen innerhalb der Familie. Haben die Zeit, sich darum zu kümmern, dass die Kinder zu Hause auch die Hausaufgaben erledigen? Oder sind die so dermaßen eingespannt, dass niemand gucken kann, ob Hausaufgaben überhaupt erledigt werden oder dass die Kinder den ganzen Tag irgendwelche Dinge tun, die wir alle nicht wollen, dass sie die tun stattdessen?
Da haben Sie völlig recht. Wenn Sie den Sprachnachteil, den sozioökonomischen Nachteil abziehen, sehen wir in Deutschland auch fast Gleichstand bei den Leistungen von Schülern mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Also das liegt wirklich weniger am Herkunftsland als an diesen anderen Faktoren. Nur die kommen halt immer im Zusammenhang. Das muss man einfach so sehen.
Also in deutschen Studien ist belegt, dass die Armut, die soziale prekäre Situation der Familien für den Leistungsstand deutlich wichtiger ist und deutlich entscheidender ist als der Migrationshintergrund. Ja, das finde
das
ich schon einen wichtigen Befund.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Wenn Sie den sozioökonomischen Faktor abziehen, den Sprachfaktor abziehen, dann sehen Sie in Deutschland kaum einen Leistungsrückstand der Schüler mit Migrationshintergrund. Ganz klar. Es geht hier um sozioökonomische Faktoren, um Sprache. Das sind die Faktoren, die man im Grunde bewältigen muss. Es ist nicht die Frage des Herkunftslandes.
Was bedeutet das dann für den Vorschlag einer Migrantenquote?
Dass der an der Realität vorbeigeht und dass der eben nicht die Förderung bringt oder die Unterstützung bringt, die eigentlich notwendig ist. Wir müssen gucken, dass an Schulen, wo viele Kinder aus wirklich belasteten Haushalten, sozioökonomisch benachteiligten Haushalten, aus Haushalten, wo Krankheiten in der Familie vorherrschen, wo andere Not herrscht, dass die mehr Unterstützung bekommen als andere und dass nicht nur nach diesem einfachen Migrationsquote-Ja-Nein-Punkt geguckt wird, der eben gar nicht die Belastung und eben auch die Gefahr für den Bildungserfolg der Kinder betrachtet.
Ja, deshalb haben die Schulen ja zum Beispiel im Startchancenprogramm sind sie nach Sozialindex sortiert worden und die Geldzuweisungen an die Länder sind auch nach Sozialindex gemacht worden. Ja. In NRW gilt das, also Nordrhein-Westfalen gilt das für alle Schulen. Alle Schulen sind sozial indiziert und bekommen höhere Lehrerzuweisungen, mehr Geld etc. Meine Erfahrung ist aber, das reicht nicht, sondern die Schulen müssen im Grunde nach allem, was auch Migrationsforscher wie zum Beispiel Aladin El-Mafalani sagen, im Grunde die Familie ersetzen können. Das ist ein theoretisches Modell, das ist mir klar, aber es gibt viele Elemente, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit einem Hort, die intensiven Austausch über die Förderung, die Sprachförderung etc., die Wege dorthin sind, da sind wir noch lange nicht, aber ich glaube, um solche Kinder wirklich zu fördern, muss man über solche Familien ersetzenden Konstruktionen nachdenken.
Oder auch sehr familienunterstützenden Konstruktionen. Und ich möchte noch mal sagen, warum ich diese Migrationsquote so fatal finde, wenn wir nur über die hätten reden können jetzt. Wir sind zum Glück davon schon ein bisschen weggekommen. Wir sehen in den Schulen wirklich auch Kinder aus benachteiligten und prekären deutschen Familien, die schon immer deutsch sind, wo eigentlich zu Hause Deutsch gesprochen wird, aber viel zu wenig gesprochen wird aus den diversen Gründen der Belastung. Und diese Kinder würden wir gar nicht erfassen oder in den Blick nehmen, wenn wir nur gucken, ob zu Hause eine andere Herkunftssprache gesprochen wird.
Aber Frau Stein, mir fällt jetzt doch an dieser Stelle auf, ich hatte Ihnen ja vor 3 Minuten, 4 Minuten die Frage gestellt nach den Erfahrungen, die Ihnen berichtet werden von Lehrern und Lehrerinnen aus Schulen in Baden-Württemberg. Und wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, was wir bislang diskutiert haben, dann gibt es da die Position von Herrn Schleicher. Aber ansonsten klang das jetzt so, als ob ein hoher Migrantenanteil in den Klassen kein Problem sei, also von Lehrer- und Lehrerinnenseite.
Kein Problem möchte ich jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber es ist nicht der Migrationshintergrund, der Problemlagen darstellt, sondern es ist klar, es ist die sozioökonomische Stellung der Familie, es ist der Bildungshintergrund der Familie, es ist die Belastung durch Arbeitslosigkeit, durch Angst vor Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, durch Sucht und so weiter, die in Familien ist oder durch Alleinerziehende, die wirklich auch sehr strugglen müssen, um das irgendwie hinzubekommen, den Alltag und das Geld verdienen und so weiter. Also von daher die Belastungslagen, die in den Schulen aufschlagen und die wirklich auch den Lehrkräften Sorgen machen in der Begleitung der Kinder und der Jugendlichen, das ist weniger, ob die Familie einen ausländischen Nachnamen hat oder ob die Familie nicht schon immer in Deutschland gelebt hat, sondern vielmehr, wie die konkrete Lebenssituation der Familie ist. Und da eben möchte ich nochmal deutlich sagen, es gibt Kinder, deren Familien schon immer hier gelebt haben, die wirklich keine migrantische Herkunftssprache irgendwie.
Also Sie meinen deutsche?
Deutsche Familien, die schon immer hier gelebt haben, wo wirklich keine migrantische Sprache in der Familie vorkommt, die mit einem deutlich verringerten Wortschatz in die Schule kommen, die keine Kita besucht haben vorher, die eben jetzt in Baden-Württemberg dann demnächst erfasst werden und diese Sprachförderung zur Verfügung gestellt bekommen, was wir genau den richtigen Weg finden, weil es falsch ist, auf den Nachnamen oder auf den Pass zu gucken.
Verzeihung, wenn ich jetzt doch noch ein bisschen insistiere, aber ich möchte noch mal darauf eingehen, wie sich der Schulalltag gestaltet in Klassen mit einem Migrantenanteil von 70% plus. Mit welchen Problemen und Herausforderungen die Lehrer und Lehrerinnen im Alltag dadurch konfrontiert sind?
Also wenn viele migrantische Kinder im Unterricht sind, dann ist natürlich eine Herausforderung, wenn die Eltern nicht genügend Deutsch sprechen, wie Elterngespräche stattfinden können. Also wie kann ich mich mit den Eltern in Verbindung setzen? Verstehen die überhaupt, wenn ich mit ihnen spreche? Bekomme ich einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin gestellt für solche Elterngespräche? Es gibt Kommunen, die haben so einen DolmetscherInnenpool und stellen die kostenfrei zur Verfügung für diese Schulen. Es gibt andere Kommunen, die können sich das nicht leisten oder sehen die Aufgaben Aufgabe nicht bei sich. Das heißt, solche ganz praktischen kleinen Herausforderungen sind in Klassen, wo einfach viele Eltern nicht deutschsprachig oder muttersprachlich deutsch unterwegs sind. Das andere ist, natürlich kommt es auch darauf an, wie diese Kinder sozialisiert sind, wie der Hintergrund der Familien ist. Und da möchte ich jetzt aber auch nochmal klar sagen, es kommt darauf an, auch wie der sozioökonomische Hintergrund ist.
Nein, ich will jetzt aber nicht über die Hintergründe reden, sondern ich möchte wirklich über den Schulalltag reden.
Das kommt aber drauf an, wenn ich ein Kind habe, dessen Eltern GastprofessorInnen sind und die völlig bildungsaffin sind, habe ich ganz andere Voraussetzungen oder Herausforderungen, als wenn ich ein Kind habe, was im Flüchtlingswohnheim lebt und was irgendwie, wo die Eltern nicht alphabetisiert sind.
Eine Quote 70 plus Migrantenkinder in den Klassen. Welche Auswirkungen hat das, Frau Schmoll-Herrschleicher?
Ja, es hat zumindest die Auswirkung, dass die Leistungen sinken. Häufig ist übrigens gar nicht das Deutsch sprechen das Problem, sondern dass es ein Deutsch ist, was zwar irgendwie für den Alltag und für Lidl reicht, aber was nicht dafür reicht, um in der Schule zu kommunizieren, beziehungsweise das ist der Hauptpferdefuß. Diese Kinder verstehen selbst in fortgeschrittenen Klassen, also bis zur 10. Klasse hinauf, die Aufgaben nicht, in Tests zum Beispiel. Und deshalb können sie auch nicht beantworten. Das heißt, es geht darum, sinnentnehmendes Lesen zu üben und wirklich auch in den weiterführenden Schulen mit der Sprachförderung weiterzumachen und sich nicht darauf zu verlassen, dass dieses Problem ja mit der Willkommensklasse oder Vorbereitungsklasse oder mit der Grundschule erledigt ist. Im Übrigen finde ich, dass eine Sprachförderung ein Jahr vor der Schule zu spät kommt. Ich finde, wir sollten spätestens mit 4 Jahren einen zertifizierten Test in allen Bundesländern haben und wir sollten eine Pflicht haben, daran teilzunehmen. Und vor allem die Pflicht, auch an der nachfolgenden Förderung bei Defiziten teilzunehmen. All das ist nicht erledigt. Es gibt Länder, die haben immer noch keine Sprachtests. Oft sind es östliche, ja, die haben aber inzwischen auch ein paar Migranten. Und es gibt im Grunde zwar auf dem Papier eine Pflicht, an der Förderung teilzunehmen, aber es wird nicht sanktioniert, wenn man nicht teilnimmt. Und das kann nicht sein, denn am Ende haben die Lehrer die Probleme und die Klassen und keiner lernt mehr richtig.
Das war das Stichwort. Die Lehrer haben die Probleme. Herr Schleicher, welche Probleme?
Ich stimme der Frau Schmoll da voll und ganz zu. Je früher wir anfangen, Sprache auszubauen, Grundlagen zu legen, umso bessere Startchancen haben die Kinder, umso weniger Schwierigkeiten werden die Lehrkräfte haben. Aber Realität ist, dass sie heute in den Klassenzimmern Zustände haben, in denen es sehr schwer ist, für Lehrkräfte vernünftigen Unterricht durchzuziehen. Wir sehen das an den Indikatoren zum Leistungsstand der Schüler, wir sehen das an den Indikatoren zum Arbeitsklima, Disziplin, all diese Faktoren, die spielen alle zusammen. Und insofern denke ich, die Grundlagen zu schaffen, stimme ich voll zu. Aber die Realität ist heute so, dass die Arbeitsbedingungen in der Schule halt sehr, sehr schwer sind. Und ich denke, auch daran muss man arbeiten. Man muss im Grunde, das eine schließt ja das andere nicht aus. Die Tatsache, dass wir jetzt in frühen Jahren sprachliche Grundlagen legen und fördern, schließt ja nicht aus, dass wir später dafür sorgen, dass es in den Schulen eine vernünftige Durchmischung gibt. Das ist, glaube ich, ein Thema, das man auch irgendwo angehen muss. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze, sie haben formelbasierte Finanzierung, sie haben im Grunde Algorithmen bei der Schulzuweisung, die in vielen Ländern seit vielen Jahren angewandt sind. Und in Belgien ist ein anderes Beispiel. Es gibt das Pupil Premium in England, wo die Schulen extra Mittel bekommen, die sie eben auch für die Familienbildung einsetzen können. Man muss all diese Faktoren im Zusammenhang sehen, um den Lehrkräften und den Schülern in der Schule eine vernünftige Arbeit zu ermöglichen.
Migrationsquote in der Schule, Lösungsansatz oder Ablenkungsmanöver? Das ist das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit der Bildungsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Heike Schmoll, mit dem Bildungsforscher Andreas Schleicher, Direktor für Bildung und Kompetenzen bei der OECD und mit Monika Stein, der Landesvorsitzenden der GEW in Baden-Württemberg. Wir haben ja vorhin schon kurz die praktischen Probleme der Umsetzung einer Migrantenquote angesprochen. Also neben diesen, die da schon genannt wurden, wie soll das gehen und die Kinder werden aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen, können dann nachmittags auch nicht mit denen spielen, mit denen sie morgens in die Schule gehen, stellt sich ja auch noch die Frage, wie soll das gehen, die Kinder in andere Stadtviertel zu karren, in Großstädten, wo in den anderen Stadtvierteln auch sehr hohe Migrantenquoten in den Klassen sind. Wie geht man mit diesem praktischen Hindernis um?
Also es gab in den 80er Jahren das sogenannte Krefelder Modell in Nordrhein-Westfalen. Dort hat man genau das gemacht. Man hat mit Bussen die Kinder in andere Stadtviertel gekarrt. Das hat man irgendwann ziemlich schnell eingestellt, weil man gemerkt hat, dass das vorne und hinten nicht funktioniert. Erstmal sind die Städte völlig verstopft, also schon verkehrstechnisch ist es ein Problem. Außerdem kam natürlich dazu, dass die anderen Stadtviertel, in denen dann diese Kinder eingemischt wurden, auch nicht gerade begeistert waren. Und es kommt was Drittes dazu. Herr Schleicher hat vorhin einige Länder genannt. All diese Länder, sowohl Holland als auch Belgien, haben deutlich niedrigere Migrantenquoten als Deutschland. Und im Übrigen eine sehr andere Tradition. Wir sind inzwischen bei einer Migrantenquote, bei der man sagen muss, woher sollen denn die Kinder kommen, die wir noch dazu mischen sollen? Die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, also das sind die unter 5-Jährigen im letzten Jahr gewesen, das waren schon 43%. Und zwar Tendenz steigend natürlich. Erstens ist die Geburtenquote unter Migrantenfamilien deutlich höher als unter, ja, wie soll ich das jetzt sagen, unter deutschen Familien, die schon immer hier waren. Und außerdem kamen natürlich die Flüchtlingsströme aus der Ukraine dazu. Und wir wissen ganz genau, dass das noch nicht abgeebbt ist, sondern dass es zum Teil weitergeht.
Weil jetzt auch andere Länder angesprochen wurden, es wird ja im Kontext jetzt dieser Debatte über die Migrantenquote an Schulen auch häufig auf das Beispiel Dänemark verwiesen. Dort sei das doch auch gelungen. Was ist mit diesem Beispiel, Frau Schmoll?
Also in Dänemark ist das schon vor 10 Jahren Teil eines Kommunalkonzepts geworden. Dort hat man sich darauf verständigt, beziehungsweise das als Ziel für 10 Jahre später, beziehungsweise 20 Jahre später angegeben, dass Stadtteile nicht mehr als 30% Migranten, Achtung, aus nicht-europäischen Ländern haben. So, also diese Migranten wurden nochmal zusätzlich spezifiziert. Ob die Kommunen das wirklich machen und nur solche Migranten bei sich aufnehmen, die eben aus Europa kämen, und ob sie sich an diese Quote halten, ist ihnen aber selbst überlassen. In der Tat ist es aber so, dass Dänemark, weil es so früh mit solchen Modellen angefangen hat und außerdem als skandinavisches Land eine ganz andere Tradition hat, auch was zum Beispiel den Elternwillen, den Umgang mit dem Elternwillen angeht, dass Dänemark da deutlich weiter ist als wir.
Herr Schleicher, was sagen Sie zu diesen Kommentaren bezüglich der vermeintlichen Best-Practice-Beispiele in anderen Ländern?
Also zunächst einmal, es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern mit ähnlich hohem Migrationshintergrund wie Deutschland, also Nachbarland Österreich, Schweiz hat sogar noch einen deutlich höheren Anteil. Dann kann man weiterschauen, Kanada, Australien. Es gibt viele Länder, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und insofern so allein ist Deutschland da nicht. Was richtig ist, dass es in Deutschland ein relativ neues Phänomen ist, während andere Länder mit Migration sehr viel längere Erfahrung gesammelt haben und dann deswegen auch damit im Grunde vielleicht besser umgehen können. Also was klar ist, dass Migrationshintergrund in Deutschland ein sehr viel stärkerer Nachteil ist als in anderen Ländern. Also selbst wenn Sie Menschen mit demselben Migrationshintergrund nehmen, die haben in der Schweiz deutlich bessere Schulleistungen als in Deutschland. Das ist einfach ein Faktor. Ne? Da kann und muss Deutschland besser werden.
Und das liegt an der Sprachförderung vor allem?
Nein, das liegt auch daran, an der Einwanderungssteuerung. Also andere Länder wie Dänemark, Kanada etc. schauen erstens auf die Ausbildung der Migranten, viel stärker als wir. Und sie machen Aufenthaltsdauern von Spracherwerb abhängig. Also, wenn in Kanada jemand kommt ins Welcome Center, also ohne ein Wort Englisch oder Französisch, dann wird klar gesagt, wenn du in 2 Jahren es nicht schaffst, so viel Englisch oder Französisch, je nachdem, wo er hin will, zu lernen, dass du hier bleiben kannst, dann musst du wieder gehen. Sowas haben wir alles gar nicht. Also es gibt sozusagen keine gesteuerte Migration bei uns bisher. Und den Preis bezahlen wir jetzt. Das haben andere Länder sehr viel früher erkannt und auch entsprechend gesteuert. Und das ist auch in der Schweiz so. Die Schweiz lässt ja auch nicht jeden rein.
Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir zum Beispiel auf Kanada gucken, dass die wirklich in der Sprachförderung halt wirklich richtig investieren und sehr, sehr früh ansetzen. Ja. Und Sie haben es ja beide vorhin auch gesagt, wir müssen tatsächlich in der Kita ansetzen. Sie sagen, dass das, was Baden-Württemberg macht, zu spät ansetzt. Ich bin ja Gott froh, dass Baden-Württemberg endlich in der Kita so deutlich ansetzt.
Dann sagen Sie doch nochmal, wie genau das funktioniert in Baden-Württemberg?
In Baden-Württemberg werden die 4,5-jährigen Kinder jetzt bei der Schuleingangsuntersuchung einem Sprachtest unterzogen, wo dann der erhöhte Sprachförderbedarf dazu führt, dass sie im Moment ist es nur einen Anspruch auf Sprachförderung haben, weil jetzt die erste Marge erst ausgerollt wird. Sobald es flächendeckend in Baden-Württemberg vorhanden ist, das ist in 3 Jahren, dann, also ab dem Schuljahr 2027, 2028, dann ist es verpflichtend. Dann wird tatsächlich die jeweilige Grundschule, der die Kinder später dann zugeordnet werden, auch diesen Sprachförderbedarf durchsetzen, dass die Kinder diese Sprachförderung wahrnehmen. Wir sind nicht mit allem, was da umgesetzt wird, mit den Details nicht immer ganz glücklich, aber klar ist, es setzt richtig an, weil es sagt, schon in der Kita muss die Sprachförderung stattfinden und nicht in der Schule. Wir sagen aber gleichzeitig, in Baden-Württemberg haben wir einen Rückgang des Kita-Besuchs. Wir waren mal bei 98%, wir sind nur noch bei 90%. Und wir müssen alle Kinder erwischen und wir müssen alle Kinder tatsächlich in diese Sprachbäder und in diese frühe Sprachbildung bekommen. Deswegen muss auch das Ziel sein, dass 100% der Kinder in die Kita gehen.
Ich habe nachgeschaut und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat sich aktuell gezeigt, also im Frühjahr 2025, dass trotz dieser verpflichtenden Sprachtests im Rahmen der Einschulungsuntersuchung in Baden-Württemberg jetzt im Durchschnitt 30% der Kinder weiterhin intensiven Sprachförderbedarf haben, je nach Region auch mehr.
Also diese Sprachtests werden jetzt gerade frisch eingeführt. Das heißt, da kann sich noch gar kein Effekt zeigen und es wird vermutlich auch nicht innerhalb von 1-2 Jahren dann irgendwie alles super sein, sondern das wird jetzt, startet es mit 200 Standorten, die ungefähr 450 Gruppen, jetzt Sprachfördergruppen dann stattfinden, die das letzte Kindergartenjahr abdecken. Und im Jahr 2027, 2028 werden wir bei 4.200 Gruppen in Baden-Württemberg sein. Damit sind dann wirklich alle Kinder, die eben diesen erhöhten Sprachförderbedarf festgestellt bekommen haben, können auch wirklich abgedeckt werden, dass sie in einer Sprachfördergruppe unterkommen. Und deswegen kann dann auch die Schulpflicht sozusagen an der Stelle greifen.
Aber wenn wir uns das gesamte Bild jetzt nochmal anschauen, also in einigen Bundesländern existieren bereits verpflichtende Sprachtests vor der Grundschule, zum Beispiel in Bayern seit 2025, in Hamburg, in Hessen. In anderen arbeiten die Landesregierungen noch dran, zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen. Das haben Sie auch erwähnt, Frau Schmoll. Warum dieser Flickenteppich? Also wie ist es dazu überhaupt gekommen?
Also Hamburg hat relativ früh ja damit angefangen, weil Hamburg keine Lust mehr darauf hatte, immer hinten bei den PISA-Studien zum Beispiel zu stehen, beim Ländervergleich, beziehungsweise bei dem IQB-Bildungstrend. Und Hamburg hat das alles
IQB
sehr
IQB müssen Sie noch kurz erklären.
Institut für die Qualität, Verbesserung Bildung. Im Bildungswesen. Mhm. Und dieses IQB macht eben auch Vergleiche zwischen den Bundesländern. Und Hamburg ist es tatsächlich gelungen, durch dieses umfassende Konzept für Vorschule und Schule sich deutlich vorzuarbeiten auf den Rankinglisten. Aber in Hamburg ist das alles auch, ehrlich gesagt, ein bisschen einfacher als in einem Flächenland wie Baden-Württemberg, weil es ein Stadtstaat ist. Und weil Hamburg sehr, sehr, sehr konsequent war und weil die Lehrer tatsächlich auch am Ende überzeugt waren, wie wichtig es ist, zum Beispiel ständig den Leistungsstand von Kindern zu testen. Und da sehe ich vor allem bei den Kindergärten ein riesiges Problem. Es sind noch nicht alle Kindergärten und noch nicht alle Erzieher davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, wirklich in Sprachförderung zu investieren. Viele sind dazu im Übrigen auch noch nicht in der Lage, weil sie keine Fortbildung haben, weil es zu wenig in ihrer Ausbildung eine Rolle gespielt hat. Und die Grundeinstellung bei einigen, es ist immer schwierig zu pauschalisieren, aber es sind einige, ist immer noch, lass doch die Kinder lieber spielen, die Schule kommt noch früh genug. Und mit dieser Einstellung werden wir das nicht hinkriegen, im frühkindlichen Bereich Sprache zu fördern.
Herr Schleicher, was ist Ihre Antwort auf die Frage, warum dieser Flickenteppich?
Das ist schwer zu beantworten. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist ja gut, wenn einige Bundesländer da vorpreschen können, das in die Wege zu leiten und nicht auf den Letzten warten zu müssen. Auf der anderen Seite, denke ich, wäre es schon wünschenswert, wenn es da übergreifende Lösungen gibt. Und ich denke, was einige Bundesländer schaffen, das ist dann auch ein gutes Modell. Da könnten sich dann auch andere dann dran orientieren. Und ich glaube, bei einigen Themen sind wir uns auch alle einig. Die frühe Sprachförderung, die verpflichtenden Sprachstandstests, all das sind Instrumente, die sind in vielen Ländern der OECD seit langem etabliert. Und das ist, denke ich, ein logischer Weg, ein vernünftiger Weg. Ich bin dennoch überzeugt, dass es in Deutschland alleine nicht ausreichen wird, weil wir halt auch bedingt durch das Schulsystem in Deutschland eine sehr starke Konzentration von sozialer Benachteiligung und Migration haben in einzelnen Schulen. Und das Problem können wir einfach nicht außer Acht lassen.
Und wie können wir damit umgehen? Wie sollten wir damit umgehen?
Ich denke, da spielt eine stärkere Durchmischung eine Rolle. Ich sehe die ganzen praktischen Probleme, aber die Tatsache, dass es nicht überall lösbar ist, heißt ja nicht, dass das nirgendwo gelöst wird.
Und wir müssen ans Schulsystem drangehen. Das heißt, ich habe vorhin ja leicht depressiv gesagt, dass in Baden-Württemberg das zergliederte Schulsystem noch ganz schön was kann. Wenn wir sehen, dass an den allgemeinbildenden Gymnasien die kleinste Quote außer bei den Privatschulen von Kindern mit tatsächlich Schwierigkeiten, Belastungen, sozioökonomischen Herausforderungen und Migrationshintergrund ist, dann ist klar, dass die anderen Schularten den Großteil auffangen von genau diesen Kindern, die eben mit Problemlagen unterwegs sind und eigentlich mehr Förderung brauchen. Und dann ist klar, dass da auch deutlich mehr Ressourcen hin müssen und dass wir gucken müssen, dass wir da tatsächlich auch nicht da nochmal viele verschiedene Schularten schaffen, von denen dann eben die eine die allermeisten Kinder mit diesen Schwierigkeiten hat, sondern dass wir da eine bessere Durchmischung hinkriegen. Das heißt, eine Schule für alle wäre das Ziel. Oder in Baden-Württemberg werden wir da noch lange nicht hinkommen, zumindest ein zweigegliedertes Schulsystem.
Also strukturelle Umordnungen haben noch nie solche Probleme gelöst, noch gar nie. Und die Schulen, die Sie ansprechen, kriegen ja schon deutlich mehr Geld. Ja, das ist ja schon längst so. Also im Startchancenprogramm ist das beste Beispiel dazu. Es gibt in anderen Ländern, in Schleswig-Holstein zum Beispiel, mit dem Perspektivschulenprogramm, die haben sogar noch mehr gekriegt als während der Startschulzeit. Die haben vorher noch mehr gekriegt, weil sie eben in prekären Verhältnissen leben. Ich glaube, dass Schulstrukturänderungen jede Menge Zeit und Energie fressen, aber letzten Endes nichts wesentlich ändern. Es kommt darauf an, wie man mit der Förderung des einzelnen Kindes umgeht. Das zeigen die Kanadier. Die Kanadier gucken bei jedem Schüler, wo steht der, und es wird sofort nachgesteuert, wenn man merkt, der hat Lerndefizite, der kommt da nicht mit und so weiter. Da ist es völlig egal, welches Schulsystem das ist, sondern es kommt darauf an, dass wir sozusagen den Blick lenken auf den einzelnen Schülern, und zwar nicht nur auf seine Leistung, sondern auch auf sein Wohlbefinden etc. Und da, glaube ich, ist ein Umdenken bei den Ländern im Gange, und da sind Strukturfragen mindestens nachrangig und, wie gesagt, kosten jede Menge Zeit und jede Menge Energie. Das hat man ja gesehen bei der Umstellung vom 8-jährigen auf das 9-jährige Gymnasium. Hat viele Lehrerstellen gefressen, hat viel Zeit gefressen, viel Energie gekostet, wäre an anderer Stelle deutlich besser investiert gewesen.
Dann werfe ich an dieser Stelle nochmal eine Zahl in den Raum, die ich bei meiner Recherche gefunden habe. Danach wird in 48% der Familien mit Migrationshintergrund kaum oder gar nicht Deutsch gesprochen. Wie kann man damit umgehen?
Naja, das erzählen ja die Lehrer, dass genau das Problem ist, dass zu Hause eben das Deutsch praktisch nicht weitergepflegt wird. Und deshalb ist es auch ein Riesenproblem, wenn genau diese Familien die Sommerferien dazu nutzen, in ihr Heimatland zu fahren. Dann wird nämlich wieder 6 Wochen kein Deutsch gesprochen. Das heißt, die Lehrer haben am Anfang des darauffolgenden Schuljahres das riesige Problem gegen ungeheure Lücken des Vergessens, noch nicht mal des Nichtkönnens, sondern des Vergessens vom vergangenen Schuljahr zu kämpfen. Und da nutzen alle Deutschcamps, Feriencamps, Deutschangebote, Deutschsommer für Familien etc. nichts, wenn den Familien nicht klar ist, dass sie das eigentlich auch ihren Kindern zuliebe machen müssen, zumindest für 3 Wochen.
Gleichzeitig ist klar, dass die Sprache der Familie oder die Sprache der Eltern mit ihren Kindern die Herzenssprache sein muss, eigentlich die, in der sie sich wirklich auch über Gefühle austauschen können und so weiter und so fort. Und wenn ich Deutsch nicht genügend beherrsche und mit meinen Kindern dann mein nicht genügend beherrschtes Deutsch spreche, dann habe ich Defizite in der Sprache mit meinen Kindern. Und das ist, wissen wir auch, wenn es um Zweitsprachigkeit geht, das ist ein Hindernis. Das heißt, es ist nicht entscheidend, nicht wirklich nachher dann entscheidend für den Erfolg der Kinder, ob die Eltern mit ihnen Deutsch sprechen, wenn sie nicht gut genug Deutsch sprechen, sondern ob sie genügend Anlässe haben, Deutsch zu sprechen, genügend Anlässe haben, Deutsch zu hören, genügend Anlässe, Sie haben es vorhin auch völlig zu Recht gesagt, Deutsch zu verstehen, wenn sie es lesen, also verstehendes Lernen auch irgendwie hinzubekommen. Das müssen nicht unbedingt die Eltern sein. Und wenn Druck ausgeübt wird auf Eltern, die eben nicht das ausreichende Deutsch können, dann lernen die Kinder im schlimmsten Fall so einen 3-Wort-Satz. zu Hause und das ist auch nicht wirklich förderlich.
Jetzt versuche ich nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem Thema Migrationsquote, Herr Schleicher. Also wenn es gelänge, das, was jetzt in Ansätzen vorhanden ist bezüglich Sprachtests in sämtlichen 16 Bundesländern, wenn auch ein solcher Bewusstseinswandel in Kitas bei Erziehern und Erzieherinnen stattfinden würde, bräuchten wir dann noch eine Migrantenquote?
Also wenn es gelingen würde, wirklich alle Kinder auf ein gutes Sprachniveau zu bringen, wenn sie in die Schule kommen, dann haben wir sicher damit keine Schwierigkeiten mehr. Auch dann erledigt sich im Grunde die Migrantenquote. Aber das ist, glaube ich, ein weit entferntes Ziel. Ich glaube auch gerade, wir haben jetzt über viele Faktoren gesprochen, die wir nur sehr schwer beeinflussen können. Und deswegen denke ich, ist es immer sinnvoll, auch die Faktoren einzubeziehen, wo man wirklich etwas tun kann. Und ich glaube, das stärkere soziale Durchmischung der Schulen, das nützt im Endergebnis allen. Und ich denke, da gibt's Lösungswege. Da kann man jetzt nicht einen Lösungsweg vorschreiben, der dann überall gilt. Aber das Thema sollte man nicht ausklammern. Denn klar ist es, der Migrationshintergrund eben all diese Faktoren zusammenbringt. Die meisten Schüler mit Migrationshintergrund kommen aus ärmeren, teilweise prekären Verhältnissen. Die meisten Schüler mit Migrationshintergrund kommen ohne gute Sprachkenntnisse. Viele Schüler mit Migrationshintergrund sprechen eine andere Sprache zu Hause. Das sind alles Fakten. Da kann sich wenig dran ändern. Insofern, was wir machen können, ist im Grunde eine Arbeitsumgebung, eine Lernumgebung zu schaffen für diese Schüler, dass wir davon das Maximale ausgleichen.
Der Bildungsforscher Aladin Elmar Falani, der auch schon zitiert wurde in dieser Sendung, der sagt eindeutig, eine einfache Quote oder Obergrenzen helfen nicht. Wir brauchen ein Sondervermögen Bildung. Was sagen Sie dazu, also alle drei?
An dem Sondervermögen Bildung, was es so nicht gibt, hat ja zumindest das Familienministerium insofern teil, als es Teil dieses Investitionsprogrammes ist. Das heißt, Frau Prien will ja gerade in die frühkindliche Bildung investieren und sie will, dass die Sprachtests verpflichtend werden für alle Länder und sie versucht, ihre Länderminister dafür zu gewinnen. Sie redet auch mit den Familienministern etc. Im Koalitionsvertrag ist das ein Kernpunkt und deshalb ist ja überhaupt die Bildung aus dem Bildungsministerium in Berlin ausgewandert in das Familienministerium. Also das ist auf dem Weg. Das Problem scheint mir zu sein, dass nicht alles mit Geld zu lösen ist, sondern dass eben wirklich die Bildungsinstitutionen und dort wirklich auch die Schulleitungen, Kindergartenleitungen, die Einzelnen mitmachen müssen, weil sie von dem Ziel überzeugt sind. Und das finde ich viel schwieriger, das hinzukriegen. Ich finde, da gibt es in Baden-Württemberg inzwischen gute Ansätze. Baden-Württemberg hat nebenbei bemerkt, viel von Hamburg übernommen.
Ja.
Und ein letzter Punkt, diese Diskussion um Obergrenzen ist ziemlich uralt. Es gab schon 1942 eine Schrift von einem Herrn Criswell auf Englisch, der von Sättigungsgraden sprach und gesagt hat, immer dann, wenn 30 oder 50% mit Fremden überflutet sind, dann kippt es. 2017 hat Frau Wanka eine Obergrenze vorgeschlagen. Herr Spänle aus Bayern ist ihr beigesprungen. Es hat sich nie durchgesetzt. Ich glaube, wir verkämpfen uns da an der falschen Front. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass mit Sozialindizes und Sprachförderung wir in die richtige Richtung laufen.
Frau Stein, dann haben Sie das letzte Wort. Wie bewerten Sie, nochmal abschließend gesagt, vor dem Hintergrund unserer Diskussion, den Vorschlag der Bundesbildungsministerin für eine Obergrenze in den Schulen, beziehungsweise was muss dringend passieren?
Also für die Schulen brauchen wir die Sozialindizes, dass die Schulen, die mit besonderen Herausforderungen entweder sozial oder sprachlich zu kämpfen haben oder zu tun haben, dass die eine bessere Besetzung an Lehrkräften haben, dass auf jeden Fall Schulsozialarbeit und eben auch psychologische Begleitung überall möglich ist, da wo es notwendig ist. Und wir brauchen vor allem eine verlässliche Finanzierung, sodass klar ist, das ist jetzt nicht für ein oder zwei Jahre begrenzt, ein Projekt, was da läuft, sondern die Schulen, die zusätzlichen Bedarf haben, weil sie besondere Herausforderungen haben, weil ihre Kinder und Jugendlichen mit besonderen Herausforderungen ins Leben gestartet sind, die bekommen die Unterstützung, dass sie wirklich sehr, sehr gut arbeiten können. alle Lehrkräfte, die ich kenne und alle Schulleitungen und ErzieherInnen, die ich kenne, wollen das Beste für ihre Kinder oder für die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, sie müssen in die Lage versetzt werden, dass sie dieses Beste fachlich hinbekommen und sie müssen aber auch kräftemäßig da in diese Lage gesetzt werden. Das heißt, die, die besondere Belastungen haben, müssen unterstützt werden.
Migrationsquote in der Schule, Lösungsansatz oder Ablenkungsmanöver? Das war das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, Monika Stein, mit der Bildungsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Heike Schmoll, und mit dem Bildungsforscher und Direktor für Bildung und Kompetenzen bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Andreas Schleicher. Ich bin Doris Maul und bedanke mich bei der Runde und natürlich auch bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse.